Crime Insights Plus. Hafenstimmen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei Hafenstimmen. In Teil 1 hast du einen Einblick in die Vergangenheit erhalten. Aber es gibt noch vieles mehr zu entdecken. Der zweite Teil führt uns weit in die Ereignisse, die zu der aktuellen Situation geführt haben. Begleite uns, während wir tief in die Geschichte eintauchen und versuchen, ein umfassendes Bild zu zeichnen.
So deine Erfahrung nach so vielen Haftjahren, ja? Mhm. Ist das ein Thema, dass man über Gefühle spricht, dass die anderen Mitinsassen, dass man darunter redet miteinander und sagt, hey, mir geht's nicht so gut, ich leide, es macht was mit mir? Oder ist das eher Verdrängen und jeder nur der Harte, dass er überlebt dahin, hinter Gitter?
Es ist und es ist leider mehr geworden. Ja, ja. Ich glaube, seit 5, 6 Jahren ist es mehr geworden, dass sie die Leute ja alle zurücknehmen und keiner mehr über irgendwas redet. Ja. Also ich kenne den Strafvollzug noch anders, durch meine langen Jahre, sage ich mal so. Ja. Ja. Wenn ich heute zurückblicke vor 10, 15 Jahren, ja, man hat bis zu einem gewissen Grad drüber geredet. Ja. Ja. Aber heutzutage gar nicht mehr.
Wieso? Hast du eine Erklärung dafür?
Ich kann es nicht wirklich sagen, vielleicht ist das auch das, wo ich sage, ich rede jetzt mit keinem, ich baue mir nicht wirklich irgendeine Freundschaft auf, ja, ja, weil jeder noch mit den harten Kerl spielen will. Ja, und vielleicht ist das gerade, wo ich sage, das zeichnet mich das mir richtig. Mhm. Ja, vielleicht ist es deswegen. Mhm.
Du bist ja immer wegen Betrug gesessen. Mhm. Damals, der erste Betrug war ja der außergerichtliche Tatausgleich. Mhm. Was war, hast du eine Erklärung, was so der Staat, wirklich der Staat war, was dich motiviert hat, das Delikt Betrug zu setzen? War das rein nur eben, dass du an Geld kommst? War das die Gier? War es etwas, das du dir erschaffen wolltest, was du glaubt hast, das schaffst du sonst nicht?
Wie soll man sagen, du hast mit einem gewissen Teil recht, ja. Man denkt sich, das schaffe ich nicht in meinem Leben, dass ich mir eine Eigentumswohnung leisten kann. Ja, ja, dann denkst du aber, hey, es geht ja eigentlich wirklich relativ leicht. Ja, dann magst du irgendwas jetzt, nur was ganz was Kleines, was, nehmen wir her, was Lächerliches. Ja, du meldest dir ein Handy an unter einem falschen Namen. Die meisten kontrollieren das nicht. Dann hast du ein neues Handy. Aber hast du schon Betrug gemacht. Und dann weißt du, hey, das geht so leicht. Ich kann so schnell und so leicht ein Geld machen. Ja, und dann wirst du gierig. Dann wirst du einfach gierig. Dann hast du einmal ein neues Auto. Bist hier in das Autohaus, wo du weißt, das konnte man nie leisten, das Auto. Gehst hin und sagst, ich will das Auto. Und dann schaut der Verkäufer schon mal so von oben bis unten an und denkt sich, der kann das ja nicht einmal zahlen. Und dann setzt sich der hin, schaut dich von oben nach unten an und fängt an zum Rechnen, mit einem Kredit rechnen. Und du schaust dem an und sagst, nein, ich komme in 2 Stunden. Ich bringe dir das Geld im Bar. Und auf einmal heißt es, sie kriegen ein neues Autoradio, neue Reifen, vollen Tank, volles Service. Und dann denkst du, siehst du das? Ich bin doch nicht so deppert.
Mhm. Ja. Und das Geld ist aber aus diversen Betrügereien,
genau,
entstanden.
Genau, ja. Ja.
Aber das hat halt angefangen, hat es ein kleines Delikt, ich nenne jetzt das einfach mit dem Handy, einfach das mal begonnen und die Einfachheit, dass das so gut und so leicht, ja, geht.
Genau.
Und dann aber, wie du beschreibst, die Gier. Das kann ich ja als doch langjähriger mit Verurteilten, wo ich zusammenarbeite, ja Bestätigung. Mhm. Auch bei Räuber ist ja immer die Gier, immer die Einfachheit und die Gier, was da im Zusammenhang eine Rolle spielt. Ja. Und so ist es denn durch dein ganzes Leben gegangen. Das heißt, du bist ja insgesamt in 18 Jahren hinter Gitter gewesen, mit 5 Haftantritte und immer wegen Betrügereien.
Genau, ja.
Wenn wir jetzt die erste Haft hernehmen, die hat einfach keine Spuren hinterlassen, würde man jetzt ja meinen, weil du bist ja auch schon wieder das Delikt gesetzt.
Genau, ja.
Wieso tut man das? Was passiert so einem Menschen wie bei dir jetzt, Herr M? Was macht das mit dir oder was passiert da, dass du nicht daraus gelernt hast?
Weil der Mensch abstumpft. Das ist so. Der wird innerlich richtig kalt. Der hat das jetzt gesehen, 6 oder 7 Jahre. War ich in Haft, das hat mir nichts gemacht, das geht, das schaffe ich, das stecke ich weg. Ja, und dann machst du weiter, weil du weißt, du willst wieder zurück zu einem gewissen Lebensstandard. Du willst dir wieder alles leisten, was du verloren hast da in die 6 oder 7 Jahre. Und dann tust du einfach weiter. das lässt dich nicht los.
Obwohl du weißt, die Haftstrafe ist genau in Sichtweite.
Ja.
Weil erwischt wird man ja eigentlich.
Genau, ja.
Das heißt, das hast du immer in Kauf genommen.
Ja, definitiv. Bis 2016.
Mit 2016 war was?
2016 war meine letzte Verurteilung mit 4 Jahren. Das war natürlich eine Katastrophe. Ja, und dann habe ich, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, von meiner Frau gehört. Das letzte Mal. Ja, und dann überlegt man. Und dann habe ich gesagt, nee, nie wieder. Da habe ich nichts mehr gemacht.
Was die Betrügerei. Und jetzt die letzte war die Körperverletzung, wo du jetzt die 18 Monate absitzt. Wie würdest du das beschreiben, am Außenstehenden? Ja, das sind jetzt da Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja jetzt vielleicht versuchen, das zu verstehen und sagen, ja, der Herr M. sitzt jetzt schon, der ist insgesamt, der ist 42 Jahre, 18 Jahre schon hinter Gitter mit 5-mal an Haftantritt. Ja. Wieso hat der nicht daraus gelernt? Ja, du sagst, man stumpft ab, dass man wird kalt innerlich. Mhm. Ist das bei jedem so oder ist das jetzt nur bei dir so? Was hättest du gebraucht oder was hättest du gebraucht, dass du denn das nicht mehr gemacht hättest?
Ich nehme jetzt halt mich selber her und vielleicht dadurch die Erfahrung, was ich jetzt gesammelt habe in die Jahre. Ja. Ja, ich finde es auch nicht ganz richtig, dass man immer nur sagt, jetzt sage ich mal beim ersten oder zweiten Mal, wenn man vor dem Richter steht, jetzt sage ich mal ein paar über die Finger und kriegt eine Bewährungsstrafe. Ja, der eine, also ich kenne viele, die haben 5 Verurteilungen schon aufgewiesen, mit jeweils da 3 Monate, da 6 Monate, da 7 Monate und alles auf Bewährung. Ja, ja. Du denkst dann nachher als Mensch, ich komme ja durch. Dann geht es halt zu der nächsten Verhandlung. Ja, der sagt wieder, na, 3 Monate mehr auf 3 Jahre bedingt. Du gehst ja wieder heim. Das schrägt ihn immer mehr ab. Und dann macht sie den Schäberer. Ich glaube, hört jetzt vielleicht gerade durch meinen Mund vielleicht hart an, ja, ja, aber ich glaube, dass da die, zum Beispiel die Amis, ja, nicht einmal so weit weg sind von einem normalen Konzept. Ja, vielleicht abgeschwächt, ja, dass ich aber wirklich sage, hör zu, ab 14 bist du straffällig. Jetzt hast du, keine Ahnung, wo einbrochen, was gestohlen. Ja, ja. Dann erlebst du dann einmal so einen Monat, so ein Bootcamp, wo du wirklich rangenommen wirst, ja, was du aber nicht magst für den Staat, ja, sondern magst für den Geschädigten, ja, dass es den gibt, ja, dass für den, jetzt sage ich mal, also am Monat, jetzt sage ich jeden Tag nach der Schule 3 Stunden hingehst, das gut machen musst. Sozialstunden haben wir in Österreich, werden nicht angewendet. Warum? Warum? Das denke ich mir, es gibt die Möglichkeiten, es gibt Auswege. Ja? Nur wenn ich heute sage, eine Bedingte, die nächste, dann stehst du schon 5, 6 Mal vor einem Richter. Und da jetzt mal gestern haben. Was sagt dir das? Mir passiert ja eh nichts. Hm. Und dann stehst du mit dort wieder mit 6 Fußstrafen, hast insgesamt jetzt nicht mehr 2 Jahre vielleicht auf Bewährung geschaffen. Und dann stehst du vor dem Richter und dann sagt er dir so, jetzt kriegst du 4 Jahre und die 2 Jahre den Widerruf auch noch. Dann machst du auf einmal auf einmal 6 Jahre, wo du eigentlich mit denen noch nie in Berührung gekommen bist. Klar, das schäbert dann. Und das macht mit dir als Menschen einiges. Ja, so ein Urteil nachher. Ja, statt dass ich mir den annehme und den sofort ein bisschen gebe, einen Druck. Nein, das ist falsch in Österreich.
Und wenn wir jetzt wieder auf dich dann reflektieren, ja, die erste Haft, sagst du, wie war die erste Untersuchungshaft, wo du das denn begriffen hast?
Ja, wie schon gesagt, der Anfang ist doch relativ hart. Es ist so.
Wieso ist der hart? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, du hast doch, wie soll man sagen, du bist weg von der Familie. Ja? Du weißt, draußen geht das Leben weiter. Ja? Ja? Die Leute, die verändern sich. Aber du bleibst auf diesen Tag, wo sie dich festnehmen, in diesem Jahr, bleibst du. Du bleibst stehen. Ja? Die Zeit rennt aber draußen weiter. Menschen, die verändern sich, die werden älter, die werden reifer. Und du bleibst. Du bleibst jetzt, wie es in meinem Fall war, mit den 6,5 Jahren, mit 19 Jahren, du bleibst der junge, naive Bub, sag ich jetzt einmal. Ja. Ja. So, jetzt gehst du heim. Aber du hast dich nicht weitergebildet, sag ich jetzt einmal.
Also, du bist der 19-Jährige
noch. Genau. Und das schadet an Menschen.
Was hättest du gebraucht, dass du aufgehört hättest mit Betrügereien in deinen Lebensjahren?
Wenn ich hätte das Rückblick und ich nehme mich selber her und wenn ich halt der Richter war und ich jetzt selber vor mir stehe, ja, ja, hätte ich eher gesagt, hör zu, jetzt hast du einen Betrug gemacht, ja, keine Ahnung, du gehst sofort 3-4 Monate sitzen, sofort. Ich glaube, das war sofort einmal, nein, so kann ich auch nicht weitermachen. Ja. Und dann auch nicht in einen so einen, jetzt ruft sie auch von meinem Mund, eigentlich komme ich schon, in einen Kuschelstrafvollzug rein. Erstmalig, länger Sport, länger die Tür offen. Ja, das. Ja. Sondern so richtig einmal gleich mal 3 Monate oder 4 Monate so richtig spüren. Ja. Ich glaube, dann waren viele angeschreckt bei uns. Ganz viele.
Wenn wir jetzt auf deine Delikte nochmal hingehen, immer auf das Betrug, ja, und du jetzt immer wieder getan hast, musst du ja was dabei gedacht haben, wenn du das Delikte wieder gesetzt hast. Ja. Du wirst ja irgendwann einmal den Entschluss gefasst haben, jetzt ich brauche wieder Geld und ich mache wieder was. Mhm. Das heißt, hast du ja gewusst, dass eigentlich die Haftstrafe dir bevorsteht, in dem Mann, oder? Das,
ja, genau.
Hat das nichts gemacht mit dir? Oder hat er das nicht abgehalten davon, dass du jetzt wieder wegkommst? Nein. Du bist 42 Jahre, hast 18 Jahre davor, davon warst weg vom Planeten, wortwörtlich. Ja? Ja. Das heißt, das hat dich nie irgendwie abgeschreckt oder irgendwie was?
Nein, gar nicht.
Wieso? Weil du dem Moment, wo du das Delikt gesetzt hast und das Geld gehabt hast, fröhlich und happy warst, kann man das so sehen oder wieso nicht?
Nein, weil ich einfach nicht wirklich zurückgekommen bin. Ja, ich bin nie wirklich von der Haft rausgekommen. Das hat mich nicht loslassen, das Thema.
Wolltest du wieder zurück, immer wieder?
Nein, definitiv nicht.
Das nicht?
Nein, definitiv nicht. Aber die Gesellschaft lässt dich auch nicht wirklich so leicht zurückkommen. Ich habe es jetzt gehabt, wie gesagt, bin 2020 heimgegangen. Ja, hätte sofort 3-4 Firmen gehabt, die was mich nehmen. Aber alle haben sofort gesagt, den Leumann bringen. Was sie für den Leumann bringen. Der ist länger heute wie WC-Toilettenpapier. Ja? Keine Ahnung. Die sagen sofort alle, oh Gottes Willen, nein. Dann habe ich es probiert, 2021 war es, dass ich mich selbstständig mache. Ja? Bin auf die Bezirkshauptmannschaft, habe das beantragt. Einen offenen kleinen Gewerbeschein. Ja, ich sage mal, die Antwort war sofort, die sind mich umdran, sonst kriege ich nur eine Geldstrafe auch noch drauf, weil ich mit meinen Verurteilungen brauche das gar nicht beantragen. Wieder die Absage. Wie sollst du zurückkommen? Du kommst von dem Gefängnis raus, kannst zum AMS gehen, ja, und du bleibst dort. Du kommst in den Notstand rein. Also jetzt nicht alle, aber ich sage gut einmal, 75-80% kommen da rein. Du hast nichts. Ja, wenn ich jetzt mich jetzt hernehme, ja, wenn ich jetzt heimgehe, wir haben umgerechnet vielleicht 700, 750 Euro AMS-Geld. Eine Wohnung heutzutage geht sich damit nicht aus. Geht nicht. Von was lebe ich?
Und was wirst du tun, das, was du immer schon können hast?
Nein. Ich habe Gott sei Dank darf ich das sagen, eine super Frau, die was hinter mir steht, ja. Bin 2021 gekommen mit zusammengepackt, bin nach Namibia ausgewandert. Wir haben da unten ein Haus. Für mich heißt es, ich gehe da raus, setze mich in den Flieger und bin wieder fort. Vielleicht selber daran schuld, weil ich es mir selber zusammengehört habe, mein Leben da mit den Fußstrafen. Aber da unten kann man was richten, da kann man was aufbauen. Da kennt mich keiner. Ja, da geht's. Ja.
Darf ich fragen, wie viele Kinder du hast?
4 Kinder.
4 Kinder? Wie ist dir das immer gegangen? Hat das was gemacht in der Haftstrafe mit dir, dass du für die Kinder eigentlich nie da warst?
Das war zu gewissen Zeiten immer ganz hart. Ganz hart. Wo man wirklich, jetzt sage ich mal, am Boden liegt und zerbrechen könnte. Geburtstage, Weihnachten, Silvester. Ja, dann weißt du aber schon, mein Kind wird öder. Irgendwann einmal kommt die Frage, hey Papa, wo warst du? Dann musst du sagen, wo du warst. Dann kannst du vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, du warst nie für mich da, du hast mir jetzt nichts zum Sagen. Ja, du hast wirklich mit dir schwer zu kämpfen.
Die 4 Kinder alle von einer Frau?
Oder? Alle von einer Frau,
ja. Von einer Frau. Und wie ist jetzt der Kontakt?
Super.
Zu allen?
Super, ja, zu allen, ja.
Ja. Mhm. Das heißt, die Respekt nehmen das an, dass sie einen Papa haben, der genau. halt immer wieder mal im Gefängnis genau. war.
Ja.
Das heißt, die.
Aber der Papa ist halt der strenge, aber der gute Kerl, der gibt überall leicht nach. Ne? Das ist halt vielleicht jetzt mein Fehler. Meine Frau straft, mein Gott sei Dank sind sie alle groß schon, meine Frau straft und der Papa hat dann gesagt, ich rede schon mit der Mama. Weil man will doch irgendwas wieder zurückgeben.
Ist das die Frau, mit der du immer noch zusammen
bist? Ja, genau. Ja.
Ah ja, noch. Mhm. Okay, schön. Mhm. Ja. Wenn man vielleicht darf ich die Frage stellen, man redet eben, wenn man sagt, einmal Betrüger, immer Betrüger, ja. Weil eben, wie du sagst, du wanderst jetzt aus, aber wenn du jetzt in Österreich bleibst, könnte es ja schwierig werden, mit Miete bezahlen und mhm. alles bezahlen. Wie siehst du das selber, diese Aussage als Betroffener, weil du bist jetzt doch schon wegen mehrfachem Betrug verurteilt worden. Kommt man da weg? Ist das, würdest du das als Krankheit ansehen? Wie siehst du das?
Du hast es, glaube ich, jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich wie eine Krankheit. Es ist eigentlich wie eine Krankheit. Du weißt, wie leicht es geht. Ja? Und, keine Ahnung, den Absprung selber schaffen, hätte ich meine Frau nicht gehabt, glaube ich, ich hätte es nicht geschafft. Ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft. Ja? Aber jetzt aufgrund eben durch meine Frau weiß ich, ich will nicht mehr. Ich habe zu viel zum Verlieren, was ich auch durch, jetzt sage ich mal, 50.000, 60.000 Euro nicht gut machen kann. Ja, das Geld ist einmal weg. Dann sitze ich im Gefängnis. Dann ist aber mein Leben weg. Meine Frau weg. Ja, auf die Menschen, die ich mich verlassen habe können, so lange. Ja, das ist nicht wert. Mhm. Ja, deswegen sage ich auch, ja, solange die Familie hinter uns steht, irgendwann einmal geben die auch auf. Meine hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, aber irgendwann gibt die Familie auch auf. Die probieren zum Helfen, die probieren das, zahlen auch vielleicht einen Rechtsanwalt und. Und du schaffst aber dennoch diesen Absprung nicht. Dann verlierst irgendwann einmal die Familie. Und wenn das passiert, dann hast du verloren. Dann weichst du von dem Kurs nicht mehr ab.
Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf deine Biografie ein. Mhm. Kannst du mal schildern, wie du aufgewachsen bist? Wie viele Geschwister hast du? Bist du Papa, Mama aufgewachsen oder nur?
Ja. Wir sind insgesamt 14 Geschwister.
14?
14, ja. Waren 15. Ja. Jetzt wird es vielleicht für manche hart, was vielleicht zuhören. Ja, ja. Ich bin dann mit dem 14. Lebensmonat von meiner leiblichen Mutter weggekommen, weil die meinen Zwillingsbruder ermordet hat. Ja. Die ist derzeit auch nur in der Justizanstalt selber. Ja. Bin dann von Heim zu Heim und mit, ich glaube, 38 oder 39 Monate bin ich dann zu einer Pflegefamilie gekommen. Muss sagen, super gehabt, super Leben gehabt, super Mama gehabt, super Papa. Aber halt auch nicht wirklich die Reichsten. Ja, also das Leben war schon hart. Also ich habe das schon gemerkt, dass die von Monat zu Monat kämpfen. Ja, ja, und deswegen ziehe ich bis heute nur immer meinen Hut davor. Ja, ja, die haben ein fremdes Kind aufgenommen, obwohl sie eigentlich selber so kämpfen. Ja, und haben aber denen trotzdem alles gegeben. Ja. Also es war hart, meine Kindheit.
Aber bis zum 14. Lebensjahr doch so viele Geschwister, das heißt Papa und Mama beide erzogen euch, oder war
die,
Papa weg?
Die Pflegeeltern, nur ich, direkt bei Pflegeeltern. Ich habe meine leiblichen Eltern kennengelernt mit 12, 13 Jahren.
Also das heißt, du bist auf die Welt gekommen und bist sofort in eine Pflegefamilie gekommen?
Genau,
ja. Okay, das heißt, du warst nie mit deinen Geschwistern zusammen?
Nein.
Wie viele Geschwister war explizit bei deiner Mama und Papa zu Hause?
14.
14? Mhm. 14 von diesen, wie viele Geschwistern?
Von 15.
Von 15. Das heißt, du bist der Einzige gewesen, wo weggekommen ist?
Alle, es sind alle weggekommen dann. Die waren zuerst eben, also meine Geschwister, die sind alle älter als wie ich. Ja, ich bin der Jüngste, mit ja, doch über 40 mittlerweile. Ja.
Okay, das heißt, du bist der Jüngste und bist deshalb gleich in eine Pflegefamilie gekommen damals?
Durch das habe ich sofort damit die Polizei mitgenommen.
Der Vorfall. Ja. Das heißt, das war dein Zwillingsbruder oder halb? Oder
mein Zwillingsbruder.
Dein Zwillingsbruder, der gleich alt war wie du?
Der war gleich, ja.
Und wie alt war der, wo die Mama den umgebracht hat?
6 Monate
waren wir. 6 Monate? Mhm. Okay.
Ja.
Und dann bist du weggekommen in der Pflegefamilie und aber alle anderen Geschwister sind dann auch weggekommen?
Die sind auch alle weggekommen.
Alle aufgeteilt weil die Mama ja eingesperrt worden ist?
Genau, ja.
Okay, und wenn ich vielleicht du das ansprechen darf, deine Geschwister, die Restlin 14, haben die auch so eine Biografie wie du mit so Strafgefangenen und Justiz und Straftaten?
Nein, ganz und gar nicht. Ja, der eine ist ein Polizeikommandant. Also ja, also eigentlich hast du alle total brav. Ja. Ich bin das jetzt, das schwarze Schaf, sagen wir mal so.
Von allen 14? Mhm. Okay, spannend. Mhm. Und hast du Erklärung, wieso genau du jetzt das schwarze Schaf bist?
Ich glaube, das kann man nicht wirklich sagen. Vielleicht war ich naiv in meiner Jugend, habe keine Ahnung, zu falscher Freund. Man kann es nicht sagen. Ja, ja. Aber ich glaube, es spielt alles ein bisschen was mit. Ja, ja. Die Umgebung, die Leute, ja, es spielt alles irgendwo mit.
Mhm. Ja. Hast du mit deiner Mama noch Kontakt?
Mit der leiblichen Mutter nicht, nein.
Mit der leiblichen Mutter nicht mehr? Nein. Okay.
Die wollte mich zwar kennenlernen, aber ich sage so, vielleicht auch falsch. Ja, ja. Aber wenn ich ein Kind umbringe, ja, ich bin selber Vater, ja, dann kann ich damit nicht. Das ist für mich eine Grenze. Ja. Man kann viel machen. Wenn man heute sagt, ich habe einen Raub gemacht, okay, passt, komm ich klar damit. Ja. Wenn ich heute sage, ich habe eine Körperverletzung gemacht, okay, passt, ist auch an jedem seine Geschichte. Aber ein Kind, ja, weiß ich jetzt nicht. Also mit dem komme ich nicht zurecht. Ja. Vielleicht ist es auch deswegen, weil noch immer keiner gesagt hat, Namen, Geburts, also auf was im Friedhof etc. Ich habe nie was erfahren. Mir hat nie irgendwer irgendwas gesagt. Alles unter Verschluss.
Das heißt, du weißt bis heute nicht, wo das Grab deines eigenen Bruders ist, mit deinem Zwillingbruder?
Nein. Das ist keine Ahnung. Und jeder hüllt sich in Schweigen.
Wäre das aber dein Bedürfnis zu wissen?
Definitiv. Ich habe heuer auch sogar mit der Friedhofsverwaltung von Wien per E-Mail und wir haben telefoniert. Die finden dies noch nicht unter meinen Familiennamen.
Das heißt, du weißt gar nicht, wie er geheißen hat?
Ich weiß gar nichts.
Hast du mit deinen Geschwistern noch Kontakt?
Ja, aber die wissen auch nichts.
Aber Kontakt schon?
Ja.
Mit allen?
Mit allen, ja.
Ah ja, ja. Okay. Wie gehen die damit um, dass du...
Ja, ich kriege immer wieder eine Standpredigt, ist eh klar. Das sind doch die großen Schwestern. Die
jüngste, ja.
Ja, das ist ganz klar. Ja. Die eine Schwester, glaube ich, das konnte meine Mutter sein. So wie die mit mir redet, eigentlich wie mit einem kleinen Buben. Aber ja, sie kommen dann damit zurecht. Ich glaube, wenn sie vielleicht die Situation wirklich kennen würden, wie es innerlich ausschaut, weiß ich nicht, wie leicht sie einer freundet. Aber ja.
Und den Kontakt zu Pflegeeltern hast du noch?
Ja.
Das sind ja deine Eltern, die sind auch so an.
Ja, genau, das sind meine Eltern. Ja.
Wo bist du das erste Mal, bist du in der Schule denn auch schon aufgefallen damals?
Ja, ich bin regelmäßig aufgefallen durch Nichterscheinen in der Schule, ich war mehr unterwegs. Ja. Und das ist dann auch so gekommen, bis das Jugendamt dann eingeschalten hat. Dann hat mich also die Polizei 2 Wochen lang begleitet, täglich in die Schule. Ja.
So hast du eigentlich schon denn sehr früh das, aber bis da, das heißt, wenn hat das explizit angefangen? Das heißt, du bist schon denn ganz früh denn eben zu den Pflegeeltern gekommen. Wo hat das angefangen, dass du, sag jetzt mal, den Halt nur mehr hattest im Leben?
Das kann ich da ganz klar sagen. Den Tag weiß ich heute noch. Und ich glaube, den Tag will ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ja, ich habe eine Pflegeschwester, also von meiner Pflegemutter, die hat ein leibliches Kind. Ja. Wir sind damals gesessen im Kinderzimmer. Der Fame ist eine Dame da gestanden, ich mich nicht auskennt, war ich 11 Jahre. Ja, das kann ich ganz nur wie am ersten Tag sagen. Der Fame wird gefragt von dieser Dame, ja, du willst getauft werden. Sag ich, ja. Und dann sagt mir diese fremde Dame, die hat sich nicht einmal vorgestellt, willst du, dass deine Mutter mit anwesend ist, deine leibliche? Ja, genau. Mir ist das Gesicht runtergefallen. Ich habe gedacht, hey, was will ich von mir? Meine Mama sitzt da draußen. Ja. Und nein, das war dann so ein richtiges aus dem Leben ausreißen. Auf einmal verlierst du es. Du glaubst, es ist deine Familie, der leibliche. Und auf einmal stehst du da und denkst, die gehören ja alle nicht zu mir. Ja, keine Ahnung.
Hast du es gar nicht gewusst, dass es nicht deine leiblichen Eltern waren?
Nein, ich habe das bis dorthin nicht gewusst.
Okay.
Dann hat das angefangen mit nicht in die Schule gehen. Ja.
Kann man hör dir raus, weil du dich da nur mehr dazugehört gefühlt hast oder fremd oder.
Man fühlt sich in deren Minuten ganz einfach allein. Ganz allein.
Mit 11 Jahren schon.
Ja.
Das heißt, du hast das wirklich schon so wahrnehmen können und gespürt und gefühlt.
Ja.
Und dann hat es angefangen, eben Schule zu versäumen oder nur abwesend zu bleiben.
Genau.
Und dann hat eigentlich deine kriminelle Biografie, wenn ich es schon sagen darf,
hat dann auch langsam
die Fahrt aufgenommen, bis heute eigentlich. Mhm. Ja.
Ja.
Vielen, vielen Dank für den Einblick in dein doch sehr Auf- und Ableben. 18 Jahre hinter Gitter vor 42 Jahren ist natürlich
nicht ohne,
heftig, wenn man so sagen darf, oder wenn ich so sagen darf. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute, dass es du schaffst, mit deiner Frau zusammen dich im Ausland niederzulassen, ein Leben aufzubauen und einfach das Leben dann versuchst zu genießen. Und das eben aber ohne Straftaten. Und ich biete nur an, dass wir dann die Tage noch uns dann treffen werden, dass wir ein bisschen schauen, so Bewältigungsstrategie für dich im Leben.
Finde ich super, ja.
Dass du ein bisschen was für dich dabei hast im Leben. Wie gehe ich mit Stresssituationen um, insbesondere wie gehe ich mit Herausforderungen im Leben um. Mhm. Ja? Dass man weiß, jetzt habe ich Niederlage, ich habe eine Stressbewältigung zu bewältigen oder irgendeine Situation zu bewältigen. Das würde ich dir gerne dann noch mitgeben. Und in diesem
Nehme ich Zusammenhang. Sehr gerne an.
Alles, alles Gute dir.
Schön, ich bedanke mich auch bei dir und vielleicht auch bei den Zuhörern, dass sie dir auch die Zeit genommen haben. Ja.
Sehr nett von dir. Danke. In diesem Sinne, alles Gute dir.
Gell? Danke dir.
42 Jahre alt, davon 18 Jahre in Haft und das in 5 Antritte. Das heißt, 5-mal angetreten, um insgesamt 18 Jahre hinter Gitter zu verbringen. Auch hier in diesem Interview möchte ich schlussfolgernd kurz was dazu sagen, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung und ein bisschen ergänzend aus Sicht der Wissenschaft. Wir haben es da mit einem Betrüger zu tun, der ja sehr frühzeitig von seiner Familie entnommen worden ist und eine Pflegefamilie zugeordnet wurde. Und da kommen dann natürlich aus Sicht der Wissenschaft kommen da ganz viele Faktoren zusammen. Was macht es aus, wenn man in einer Pflegefamilie aufwächst? Welche Unterschiede gibt es von der Primärfamilie? Das heißt, von der leiblichen Eltern unterscheidet sich das eben zu den Pflegeeltern. Wie ist das mit der Bindung? Wie ist das eben mit der Genen? Inwiefern spielen das eine Rolle? Das heißt, da gibt es dann ganz, ganz viele unterschiedliche Zugänge und wissenschaftlich belegte Studien, die halt ganz viel in diesem Zusammenhang aussagen. Das würde aber natürlich da in diesem Zusammenhang den Rahmen sprengen. Deshalb möchte ich jetzt mal auf das Delikt selber eingehen. Wir haben es da mit einem Betrüger zu tun. Das heißt, mit einer Person, die fortwährend und sehr oft betrügerische Handlungen vorgenommen hat, um primär eben an Geld zu kommen. Im Rahmen des Interviews geht ja ein bisschen hervor, wo er selber sagt, er ist da bei den Pflegeeltern dann aufgewachsen, die sie ihn angenommen haben, die ihn genommen haben und großgezogen haben, obwohl sie eigentlich das Geld selber gar nicht hatten. So seine Schilderungen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Beweggründe, Ideologie, das heißt, wieso Menschen überhaupt betrügen, was sind die Ursachen dazu. Das können finanzielle Notlagen sein in ganz vielen Fällen. Das kann aber auch die Gier sein. Oftmals kommt dann die Gier dann immer mehr dazu, wann eben Delikte immer gut gehen. Das haben wir bei der Bankräuber, das haben wir bei der Betrüger und auch bei anderen Delikten. Das heißt, solange sie nicht gestoppt werden und eben aus ihrer Sicht die Schilderung immer die Einfachheit da liegt, dann wird es immer mehr und mehr. Das heißt, die Gier nach mehr Geld, der Macht und Kontrolle. Da ist eben damit gemeint, dass für manche Menschen ist die Ausübung von Macht und Kontrolle über andere ein motivierender Faktor für betrügerisches Verhalten. Das heißt, finanzieller Betrug kann eine Möglichkeit sein, andere zu manipulieren und zu kontrollieren. Denn der Druck, das heißt in vielen Fällen, kann ein Umfeld, das hohe finanzielle Erwartungen setzt, das kann auch die Familie sein oder auch Freunde sein, dass man immer die Zugehörigkeit erfährt, wie beispielsweise in einem Unternehmen aber auch,
mit aggressiven Umsatzzielen dazu führen, dass Mitarbeiter betrügerische Praktiken anwenden, um die Ziele zu erreichen. Denn fehlende moralische Werte und Ethik kann natürlich eine Rolle spielen. Dann ist es aber auch so, dass manche betrügen, wenn sie eine Gelegenheit bietet und sie denken, unbestraft davon zu kommen. Das heißt, die betrachten den Betrug als eine riskante, aber lohnende Gelegenheit. Das ist auch bei ihm der Fall natürlich gewesen. Insgesamt ist es halt so, dass bei einigen Menschen, die betrügen, können natürlich psychiatrische Störungen und psychische Störungen wie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung dazu führen, dass sie betrügerisches Verhalten zeigen, eben ohne Empathie für die Opfer zu empfinden. Das heißt, die können sich nicht reinversetzen, dass sie da jemand betrügen oder um das Geld bringen. Oftmals aber auch immer der Gedanke, naja, die Versicherung hat es eh oder ein großer Konzern, der spürt es eh nicht. Ja. Und dann haben wir natürlich aber auch der soziale Druck und die Normen. In diesem Fall zum Interview nochmal bezogen, hat er selber angegeben, der Interviewpartner, dass er eben aufgewachsen ist ohne finanzielle Mittel, dass alles sehr eng gehalten worden ist. Und wir Menschen aber doch den Streben, Zugehörigkeit, angenommen zu werden, gesehen zu werden. Das heißt, wir haben alle ein Bedürfnis, eben gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Und dementsprechend hat er irgendwann einmal, sehr früh dann auch im Alter, den ersten Betrug begangen, eben dass er an Geld kommt, eben den Status Autos und so weiter. Ja. Natürlich muss man ganz klar wieder festhalten, ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten begehen keine betrügerischen Handlungen, wenngleich sie sehr arm aufgewachsen sind oder nichts gehabt haben. Ja. Da hat es auch mit der Resilienz zu tun, da hat es mit der Erziehung zu tun und natürlich auch mit der Persönlichkeit selber zu tun. In diesem Fall haben wir irgendwo natürlich ein Defizit vorhanden, weil sonst würde er es ja nicht tun. Und dann ist schon das Problem in der Praxis, so ganz aus ganz vielen Interviews aus meiner Tätigkeit mit Strafgefangenen in der Arbeit, dass halt die Betrüger das immer intus haben. Ja. Die haben natürlich ihre Modus operandi, das heißt ihre Vorgehensweisen, wie sie eben betrügen, wie sie an Geld kommen, welche Masche sie nehmen, ja. Und da entwickeln sie sich auch weiter und bilden sich auch eigentlich wortwörtlich weiter, indem dass sie sich gegeneinander austauschen. Natürlich ist eine Haft auch in diesem Zusammenhang nie förderlich, weil Betrüger stößt auf Betrüger und die reden ja sehr oft drüber in Haft. Ja. Wir haben das erleben wir nicht wenige Male, dass wir eigentlich Strafgefangene ein kleines Delikt verübt haben und danach dann daraufhin ein größeres Delikt verübt haben, weil halt die Haft jetzt halt nicht gerade förderlich war. Und in diesem Fall, bei diesem Herrn, der hat halt dann immer wieder betrogen, ja, und hat immer wieder versucht, an Geld zu kommen. Was natürlich ihn aber nie abgeschreckt hat, so mein Resümee, die Haftstrafen. Das heißt, er hat das irgendwann einmal so als selbstverständlich angesehen und war für ihn eigentlich die Schlussfolgerung, ja, dann komme ich halt wieder in Haft. Und das ist halt doch in diesem Zusammenhang ein bisschen erschreckend. Was dann aber schon eine Rolle gespielt hat, natürlich die Fragestellung, ob er im Alter jetzt ruhiger wird. Die Wissenschaft sagt ja, das heißt, man redet da von einem Lebenslauf, das heißt von einer kriminellen Karriere, Lebenslauf. Und umso älter die Leute werden, umso ruhiger werden, also umso mehr geht die Kriminalität zurück. Und das kann ich aber auch in der Praxis im Rahmen meiner Fälle bestätigen. Umso älter, umso ruhiger werden sie, ja. Heißt aber nicht zugleich immer, dass sie ruhiger werden, weil sie das Leben schätzen, sondern weil sie halt auch müde sind oder auch das Risiko nur eingehen, erwischt zu werden, weil sie halt da schon älter sind. Und da gibt es mehrere Faktoren. Hat aber nicht unbedingt immer mit dem Alter zu tun, wieso sie das nicht mehr tun. Aber natürlich auch, die Freiheit mehr schätzen plötzlich, ja, weil halt einfach, man sagt, im Alter wird man vernünftiger, man wird klarer, man wird sichtweitiger und so weiter, was es da alles gibt. Und das spielt natürlich auch ein wenig eine Rolle. Was bei unserem Interviewpartner ist natürlich schon verheerend, ist ein bisschen, obwohl eigentlich eine Frau hat und eigene Kinder hat, dass ihm das eigentlich nie die Augen geöffnet hat. Dass er sagt, hey, ich will daheim sein bei meiner Familie, ich will daheim sein für meine Kinder und dabei sein, wie sie aufwachsen. Ja. Und der hat doch 18 Jahre hinter Gitter verbracht. Und das ist halt, das wäre natürlich so spannend, ein Folgeinterview natürlich zu machen, um das zu hinterfragen. Was geht dir da im Kopf vor? Du hast ja Verantwortung. Wieso hast du die Verantwortung nicht übernommen? Das würde natürlich aber bei jedem Interview ein wenig den Rahmen sprengen. Oftmals wissen sie es selber denn nicht, da haben sie die Antwort nicht darauf, weil es für sie eigentlich so normal schon ist, wie eigentlich für jeden normalen Mensch, dass die Luft zum Atmen benötigt, zum Normal, ja. Und das ist bei ihm natürlich auch ein bisschen hervorgegangen. Das letzte Delikt war ja jetzt eben die Körperverletzung, hat mit seinem anderen Deliktskatalog natürlich gar nichts zu tun, was aber schon ersichtlich ist, dass es eigentlich sich um eine leichte Körperverletzung handelt. Und er trotzdem dann sofort eingesperrt wird. Ja. Das ist im Normalfall nicht der Fall. Wenn jemand unbescholten wischt, dann passiert da nicht allzu viel. Es kann mitunter Diversion geben. Das heißt, es wird einfach gerichtlich eingestellt, wenn man eine Strafzahlung tätigt, so jetzt mal kurz zusammengefasst, dann kann Einstellung des Verfahrens sein oder ein gerichtlicher Tatausgleich. Da gibt es mehrere Varianten, dass man halt, wenn es um eine leichte Körperverletzung geht, wie man sich da dann einigt oder wie man da vorgeht. Bei ihm ist natürlich klar und natürlich Haftstrafe verbunden, weil natürlich sein Strafregister dementsprechend natürlich sehr viel aufweist. Was aber natürlich wieder anders ist, weil es komplett andere Deliktsgruppe ist. Auch das wird natürlich dann schon berücksichtigt, weil es im Prinzip immer ein Betrüger war und jetzt natürlich eine Körperverletzung. Aber auch da sieht man, wenn natürlich so ein Menschen ein Delikt setzt, der eben so einen Auszug von Straftaten hat, dass natürlich so einer sehr streng geahndet wird. Und das habe ich auch, ich habe einmal eine Studie durchgeführt von Haftentlassenen, wo ich mal wissenschaftlich heraus erforscht habe, welche Herausforderungen haben Menschen, die eben aus der Haft kommen. Primär bin ich dann eben zur Kurzfassung zum Entschluss gekommen, dass eigentlich die wirkliche Haft und die wirkliche Strafe beginnt immer nach der Haftstrafe, weil sie einfach so viele Hürden gestellt sind, Herausforderungen gestellt sind in der Gesellschaft. Das heißt Ablehnung, Job, Ablehnung, AMS-Bezug oder Sozialhilfebezug, Ablehnung. Das heißt, überall eigentlich immer Herausforderungen und Hürden gestellt sind. Sie können die Kaution für die Wohnung nicht aufbringen und so weiter und so weiter und so weiter. Und deshalb eben dieser Satz, die Strafe beginnt in Wirklichkeit immer dann, wann sie wieder in Freiheit sind, weil sie eben so viele Probleme zu bewältigen haben. Und wenn natürlich einer kein Geld hat und nicht weiß, wie er die Miete zahlen soll, wie er die Kaution aufbringen soll, einen Job kriegt er keiner, weil es nimmt ihn keiner mit dem Strafregisterauszug. Wir sind jetzt sogar zum Beispiel teilweise so weit, dass sogar öffentliche Arbeitgeber wie eine Gemeinde nicht einmal teilweise Strafgefangene mehr nehmen für die Gartenarbeit, ja, für den allgemeinen Gartenarbeit. Und das sind halt natürlich Probleme und Herausforderungen, was so ein Haftentlassener gegenübersteht. Und wenn er das nicht zahlen kann, seine monatliche Entgelte oder Miete und so weiter, Strom, was tut ein Betrüger? Ein Betrüger tut halt das, was er natürlich kann, und das ist Betrügen. Ja. Und dann fehlt es natürlich an der fehlenden Bewältigungsstrategie, an der fehlenden Strategie, irgendwo Hilfe anzunehmen, oder sie werden wieder abgelehnt. Und das wissen sie ja auch, oder? Und das einmal abgelehnt, glauben sie, sie werden immer abgelehnt. Und somit, na, es bringt eh nichts, wenn ich dorthin gehe. Es bringt eh nichts, wenn ich da Hilfe in Anspruch nehme. Ich würde es schon lösen. Der andere fängt an zu konsumieren und wieder zu verkaufen, Drogen an Geld zu kommen. Der Betrüger, der was eine Bank überfallen hat, der überlegt sich das zweimal, weil die Strafen dort sehr, sehr, sehr hoch sind. Er wird eher weniger Bank, aber er wird halt auch irgendwie mitunter wieder einen Weg suchen. Da hat es halt mit der Persönlichkeit selber zu tun, mit dem Menschen selber zu tun, welche Bewältigungsstrategien hat er, was dazugelernt in Haft, hat er nichts dazugelernt. Und das spielt halt alles in diesem Zusammenhang natürlich eine wesentlich entscheidende Rolle. Und da ist halt auch wichtig eben, und deshalb war der Podcast ein bisschen, zum eben aufzuzeigen, nicht um die Straftaten zu rechtfertigen, im Gegenteil, ja, Leute, die abweichendes Verhalten zeigen, sollten dementsprechend auch bestraft werden, laut unserem Interviewpartner sogar viel früher wie in Österreich, das heißt, Österreich mahnt Anführungszeichen zu viel ab, es wird immer auf Bewährung ausgelegt. Und irgendwann kommt halt ein bisschen zusammen und dann macht es bumm, weil alles geöffnet wird, nennt man das so fachlich. Das heißt, alle Monate werden zusammengerechnet. Das heißt, der Interviewpartner sagt viel, viel früher verurteilen. Und dann, dass das eben wirkt, dass die Leute merken, hoppla, da schaut man nicht lange zu, da wird einem sofort die Freiheit entzogen. Und wenn man natürlich immer wieder auf Bewährung rauskommt, dann ist halt die Gefahr, dass man halt weitermacht, weil man sagt, das hat eh keine Konsequenz und es wird eh nichts daraus gemacht. Und ja, das ist halt ein sehr, sehr wichtig, eben, wieso ich den Postcard mache, um eben das aufzuzeigen, dass Menschen, die ja eben da wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft, dass die halt dementsprechend auch unterstützt werden, ja, dass man sie halt unter die Arme greift und sagt, okay, das sind halt Menschen, die Unterstützung brauchen. Und natürlich kann man diskutieren und das tun wir ja auch in der Gesellschaft, dass wir sagen, jetzt sperren wir es weg. Ja, was ist uns geholfen mit dem Wegsperren? Da kostet uns Steuerzahler ohnehin schon Geld, das Wegsperren. Dann haben wir wieder einen, der dann rauskommt und wir haben dann in Österreich ganz eine hohe Rückfallsquote, wo wir neue Opfer haben von Betrügereien, Morde, Vergewaltigung, ist egal was, ja. Und da müssen wir halt uns als Gesellschaft klar sein, was wollen wir? Wollen wir Rückfallsquote haben und die Leute wieder wegsperren? Oder sagen wir, okay, einmal wegsperren und wir setzen uns mit den Personen auseinander und tun was mit ihnen und machen sie halbwegs gesellschaftsfähig und eben nicht komplett entmündigen, was wir ja eigentlich in der Haftanstalt tun. Ja, wie wir da jetzt auch im Interview eingegangen sind, der hat keine Verantwortung, der wird geweckt, der wird in die Arbeit gebracht, dann arbeitet er ein bisschen, muss aber keine Entscheidungen treffen, muss keine Verantwortung übernehmen für das, was er getan hat. Natürlich sagt man ja, der Freiheitsentzug ist ja das, ist die Verantwortung, aber es bringt uns nicht weiter in seiner Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass er in der Persönlichkeit, ja, dass dort eine Veränderung stattfindet in ganz vielen Bereichen. Und das ist ja das Unerlässliche, um was gemacht werden soll. Und nicht einfach nur wegsperrt und raus und es kommt wieder zur Herausforderung. Und was schon ersichtlich ist, oftmals eben auch, dass wenn sie eine Veränderung in einem so einem Strafgefangenen oder Verurteilten besser gesagt, wenn da irgendeine Veränderung im Leben stattfindet, das kann eben eine Familie plötzlich sein, eine Frau mit Kindern, die da irgendwie kennenlernt oder ein Beruf, wo er die plötzlich eine Anerkennung kriegt oder Wertschätzung kriegt, dass es dann eben auch nochmal zu einer Straffälligkeit wird. Ja. Das heißt, das ist oftmals erkennbar. Aber beim Betrüger, das ist das, was ich jetzt nochmal hinaus möchte, ist das insgesamt sehr schwer. Betrüger sind Betrüger und meine persönliche Wahrnehmung, ohne das jetzt wissenschaftlich untermauern und belegen zu können, erfahrungsgemäß, das, was ich so sehe und erlebt habe durch Interviews oder durch Zusammenarbeit mit Verurteilten, dass diese Art von Delikte sich immer sehr schwer tun, sich von diesem Art von Delikte zu lösen. Das heißt, die machen immer wieder Betrügereien, ja, und versuchen irgendwie an Geld zu kommen. Das ist natürlich auch die Einstellung. Ja. Einmal viel Geld, glaubt man immer viel Geld zu haben. Ja. Die können denn, das ist halt dann psychologisch, jetzt wäre es würde wieder Rahmen sprengen, das zu erklären, was da im Kopf vorgeht, aber die haben halt ihre Standards. Ja. Großes Auto, große Wohnung, alles zu haben, Geld immer im Sack zu haben, anstatt zu sagen, okay, kleine Wohnung, eventuell sogar am Anfang nur ein kleines Zimmer bei der Wiedereingliederung, wenig Geld, nur so viel zum Überleben, Gesundheit und Familie. Ja. Nein, die haben das halt einfach in den Köpfen groß zu leben und dementsprechend machen sie halt einfach weiter. Das ist auch ein bisschen eine kleine Umrandung oder kurze Darstellung des Falles. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen was die Augen geöffnet oder ein bisschen einen anderen Zugang gegeben insgesamt zu verurteilten Personen. Und ihr seht ja auch, jeder verurteilt, jede Persönlichkeit ist anders, andere Zugänge, auch jedes Delikt. Und wir haben ja doch sehr viel Verurteilungen im Suchtmittelbereich, in Betrügereien, in Diebstählen. Das heißt, so wie man es immer glaubt, ja, Crime-Podcast mit Mord und Totschlag, na, das sind ja die Ausnahmefälle, zum Glück auch, weil sonst würde man ja im Blut schwimmen. Das ist die Realität, was Menschen, die hinter Gitter sitzen. Ja, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke und schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr euch das angehört habt und ich freue mich auf euer Feedback. Liked, klickt's an bei meinem Podcast, liked, dass ihr wirklich keine Folge verpasst. Folgt's mir auf Instagram, folgt's mir auf Facebook, ich freue mich von euch zu hören. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute euch, euer Daniel Smeritschnik.